Hallo und herzlich willkommen.
Hallo und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo.
Da sind wir wieder. Mit einem heißen Thema.
Hot. Wir haben es angekündigt. Pflegebegutachtung. Wir haben vor Jahren alte Folgen dazu aufgenommen. Und wir fangen mit dieser Folge quasi an, das Ganze mal zu refreshen, auf den aktuellen Stand zu bringen. Wie funktioniert das Begutachtungsverfahren? Was muss ich machen, um einen Pflegegrad zu kriegen? Was fragen die Gutachter überhaupt ab? Was steht in der Begutachtungsrichtlinie drin? Was hat es mit den Modulen und der Modulgewichtung auf sich, mit Empfehlungen, Kochen, Essen, Einkaufsdienste und so weiter? Wie funktioniert das eigentlich?
Genau. Heute möchten wir die Entstehung erklären. Also wie kommt es überhaupt zu der Begutachtung? Welche Schritte muss man im Vorfeld machen? Worauf muss man achten? An wen muss man sich richten? Und so weiter. Also damit würden wir erstmal starten und dann sukzessive durch die Begutachtungsrichtlinie, die über 386 Seiten, glaube ich, hat, und euch dann handfeste Tipps geben, wie ihr dann in der Begutachtung dann entsprechend richtig punkten könnt.
Ja, es sind also mehrere Teile, auf die ihr euch einstellen könnt. Und der ein oder andere hat es gemerkt, heute ist nicht Sonntag. Tja, ist mein Fehler gewesen. Entschuldigung, hab mich im Kalender vertan. Da kann es dann schon mal sein, dass eine Folge auf den Dienstag veröffentlicht wird.
Ja, lieber spät als nie.
Lieber zu spät als nie ist eine Ausnahme. Natürlich sonst ab diesem Sonntag wieder sonntags eure Folgen. Ja, tut mir leid.
Ja, alles gut. Alles gut. Ich finde, also ich bin ja sehr dankbar. Jens macht die gesamte Technik. Ich erzähle nur. Von daher auch ein Dankeschön von mir an dich. Weil ohne Jens Technikaffinität würdet ihr das nicht so klar hören, klar sehen. Danke. Muss ja auch mal gesagt werden.
Sehr gerne.
Ja. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Begutachtung. Wir hatten ja schon in mehreren Folgen erzählt, wenn ich Hilfe brauche, kann ich die Kasse anrufen und sagen, ich brauche Hilfe. Das ist rein theoretisch schon der Antrag. Da aber Kranken- und Pflegekassen total heiß auf Daten sind, schicken die meistens noch einen schriftlichen Antrag raus.
So, und was hat es damit auf sich? Es ist nämlich so, wir hatten das, also guckt euch, mehrere Folgen hatten wir dazu, wo es eben um diese Antragstellung geht. Und das auch schon oft erklärt, wenn ich nur einen Finger hebe und sage, brauche Hilfe, Pflege und so weiter, zählt das als Antrag. Auch ein telefonischer Anruf, eine E-Mail, was auch immer, zählt als Antragsdatum. Und trotzdem kriegt man eben Post zugeschickt. Warum?
Weil, wie gesagt, Kassen sind heiß auf Daten. Aber das Antragsdatum so oder so, kommen wir detailliert immer wieder mal darauf, ist wichtig, weil ab Antragsdatum bei der Erstbegutachtung auch Leistungsbeginn. Deswegen achtet auch darauf, wann ihr Antrag gestellt habt. Und die Kasse braucht sogenannte Stammdaten. Unter die Stammdaten fallen, das wisst ihr, Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse.
Versichertennummer?
Bei der Adresse ist es wichtig, es kann auch eine andere Adresse sein als die Meldeadresse. Und zwar muss da begutachtet werden, wo die Person sich dann aufhalten wird. Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse, das hat man ja heutzutage auch, eine Schweigepflichtsentbindung, das ist ganz wichtig, weil ohne diese Schweigepflichtsentbindung darf der Gutachter vom medizinischen Dienst auch keine ärztlichen Auskünfte einholen. Wobei ich auch keinen Fall kenne, wo es eingeholt wird.
Das sei mal so dahingestellt.
Genau. Und Bundesland unterschiedlich gibt es auch sogenannte Selbstauskunftsbögen. Hier in Berlin-Brandenburg sogar in der Online-Version.
Aber das wäre der nächste Schritt, wenn wir diesen Antrag zurückgeschickt haben. Eine Sache, die immer noch in diesen Sachen, in diesem Schriftstück abgefragt wird, ist, wo hält sich der auf, hattest du gesagt, damit die wissen, wo begutachtet wird und welche Leistungsart man beantragt. Ob das jetzt Geldleistung ist, Sachleistung ist, also ne, je nachdem, ob ich ambulante Versorgung haben möchte, stationäre Versorgung und so weiter. Das sind die Grunddaten, die eben die Richtlinie vorschreibt, die abgefragt werden müssen, um sie an den medizinischen Dienst zu übermitteln, damit die nämlich dann diesen nächsten Schritt machen können.
Genau.
Mit diesen tollen, hier in Berlin, QR-Bögen zum Beispiel.
Der Online-Fragebogen.
Der Online-Fragebogen.
Genau. Also die Kasse bekommt den Antrag, schickt dem Versicherten einen Schreiben zu. Herzlichen Dank für Ihren Antrag. Wir haben den medizinischen Dienst beauftragt, weil die Kasse selber prüft nicht, sondern hat sozusagen die Instanz des medizinischen Dienstes, wo pflegefachlich versierte Menschen dann auch die Begutachtung erstellen können. Und vom medizinischen Dienst wiederum kommt an den Versicherten dieser sogenannte Selbstauskunftsbogen oder Online-Fragebogen, den ihr nicht ausfüllen müsst. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, den auszufüllen, weil da könnt ihr dann entsprechend auch Informationen über euren Hilfebedarf dann auch geben.
Ja, man füllt diesen Bogen aus, entweder per Papier oder online, und da werden eben Parameter und Inhalte abgefragt, die schon mit dem Begutachtungsverfahren selber dann zu tun haben. Manchmal hat man das ja, wenn man dann das ausgefüllt hat und die Gutachterin, der Gutachter kommt in die Häuslichkeit zur Begutachtung, dann wird er mir oft erzählt, dass die dann, ja, die waren so schnell hier und schnell wieder weg und so 30 Minuten, was will die sich angeguckt haben. Wenn ihr die Bögen vorher ausgefüllt habt, ja, und zurückgeschickt habt, dann haben die schon ganz viele Informationen, die die für das Begutachtungsverfahren brauchen, und die gucken in der Häuslichkeit eine sogenannte In-Augenscheinnahme, so ein ganz lustiges Wort. Die fassen nichts an, die gucken dann sich die ganze Situation an und anhand der optischen Wahrnehmung wird dann eben das restliche Informationsmaterial, was für das Gutachten benötigt wird, quasi erfasst und abgefragt und in diese Gutachtenformular eingetragen. Und das ist eben diese Vorarbeit. Auch Pflegeberatung. Wir sagen das immer, holt euch eure Pflegeberatung. Pflegeberater helfen euch dabei, eben diese Sachen auszufüllen. Ich empfehle es wirklich, sich da Hilfe zu holen, weil je nachdem, was man da ankreuzt oder reinschreibt, kann das eben dafür sorgen, dass man dann zum Beispiel auch, obwohl es einem zusteht, erstmal keinen Pflegegrad kriegt und Widerspruch einlegen muss.
Na, und viele denken, das habe ich auch gedacht, bevor ich in der Kasse angefangen habe, dass die Kranken- oder Pflegekasse alle Daten von dem Versicherten haben. Stimmt aber nicht. Nee. Also gerade so ärztliche Berichte, Befunde dürfen die gar nicht einsehen. Die haben im Grunde genommen nur die Hauptdiagnosen, die Krankenhausaufenthalte auch nur mit den Hauptdiagnosen, gar nicht mal im Detail, was da gemacht wurde. Und das ist ein sogenannter Leistungsauszug, den die Kassen dann dem medizinischen Dienst zur Verfügung stellen. Das ist, wie gesagt, sehr grob. Daher empfehlen wir auch immer, fundierte medizinische Unterlagen der Begutachtung zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist die Frage, macht man das gleich mit dem Antrag? Macht man das dann vor Ort, wenn der Gutachter da ist? Wie macht man das am geschicktesten? Fakt ist, dass die Aufträge an den medizinischen Dienst digital übertragen werden und da leider manche Unterlagen nicht übertragen werden können und daher liegen die meisten medizinischen Unterlagen dem medizinischen Gutachter gar nicht vor.
Ja, und es ist auch so, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, also zumindest hier bei uns in der Region, dass Menschen dann eben dachten, okay, dann schicke ich diese Arztbriefe schon mal an den medizinischen Dienst und dann haben die 3 Tage später das Paket wieder zurückgekriegt mit dem Hinweis, nee, bitte nicht, ja, an uns. Ja, also das braucht man auch nicht machen, sondern für den Termin dann selber sollte man es auf jeden Fall vorliegen haben, weil die Kassen es, wie du sagtest, nicht haben.
Und da gibt es auch Situationen, also das wurde auch schon öfter berichtet, man hat einen Ordner an medizinischen Unterlagen, Gutachter, Gutachterin ist vor Ort und nimmt nichts mit oder guckt auch nicht rein. Fakt ist, wenn medizinische Unterlagen die Aussage über die Pflegebedürftigkeit geben, müssen sich angeguckt werden, eigentlich auch zur Akte sozusagen hinzugezogen werden. Möchte hier keinen in Schutz nehmen, aber Fakt ist, die Gutachter erstellen teilweise bis zu 8 Gutachten am Tag. Und wenn sie raus sind, drücken sie auf Enter und dann ist das Gutachten eigentlich schon an die Kasse geschickt. Nehmen die Unterlagen mit, müssten sie alles datenschutzsicher einscannen, zur Akte hinzufügen und so weiter. Und ich glaube, dieser Aufwand wird dann umgangen und deswegen werden keine Unterlagen mitgenommen. Ja. Achtet bitte darauf. Spätestens, wenn das Gutachten da ist und die Informationen, die aus den Unterlagen hervorgehen, nicht Berücksichtigung gefunden haben, könnt ihr da entsprechend ein Veto einlegen.
Genau. Also ihr habt diese, ich sag mal, Vorarbeit. Ja, man hat also den Antrag gestellt, dann schreibt dann die Kasse nochmal an. Also wenn die Daten unvollständig sind, die Kasse benötigt, um den Auftrag an den medizinischen Dienst zu übermitteln, dann schickt man das zurück. Dann kriegt man eben entweder einen Auskunftsbogen oder eben einen Online-Fragebogen mit einem QR-Code, den man, wie gesagt, nicht ausfüllen muss, ausfüllen kann. Wenn man es macht, sollte man sich bitte professionelle Hilfe durch eine Pflegeberatung dazu holen. Und dort werden eben Parameter abgefragt, die mit der Pflegebedürftigkeit zu tun haben, insbesondere mit den Inhalten des Formulargutachtens. Und man sollte sich vorbereiten, indem man eben seine ärztlichen Unterlagen, aber auch Medikamentenpläne, eine Auflistung der Hilfsmittel, eine Auflistung der Hilfspersonen, der Heilmittel, also Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter, sollte man sich das zusammenschreiben, zusammensuchen, damit man eben an dem Tag, wenn die Begutachtung stattfindet, nicht dann erst anfängt, hier zu kramen, da zu kramen, sondern man kann sich eben wirklich gut darauf vorbereiten, indem man alle seine Unterlagen, die mit einem selber zu tun haben, zusammen hat und auch selbst, wenn dann an dem Begutachtungstag der medizinische Dienst es nicht macht, also nicht reinguckt oder die mitnimmt, haben die zum Großteil Informationen trotzdem oder auch, weil sie durch die Augscheinnahme, und wir hatten ja schon mal die Folge pflegebegründende Diagnose, guckt sie euch an, daraus wird nämlich der Hilfebedarf abgeleitet, können die Gutachter eben aus den Informationen, die bis dahin dann vorliegen, ein Gutachten erstellen.
Worauf die Kassen auch heiß sind an Informationen, wie ist diese Pflegebedürftigkeit entstanden? Ist es gegebenenfalls ein Versorgungsleiden oder ein Unfall oder eine Berufserkrankung? Das ist eine Kostenfrage. Da würden dann die Kostenträger sich dann auch an den jeweiligen anderen Kostenträger wenden. Fakt ist, das Ankreuzen, aber die Begutachtung läuft trotzdem über die Pflegeversicherung.
Genau. Jetzt hat die Kasse oder der MD dann in dem Fall alle Unterlagen. Und dann geht es eben um die Terminvereinbarung. Beim Erstbesuch, wenn man noch keinen Pflegegrad hat oder eben Pflegegrad 1 hat, dann sind die eben verpflichtet, das in der Häuslichkeit zu machen.
Wobei bei Pflegegrad 1, das zählen sie als bestehenden Pflegegrad. Okay. Und da habe ich es erlebt, dass dann bei der zweiten Begutachtung doch nicht vor Ort begutachtet wird.
Okay, also es gibt, wenn es noch keinen Pflegegrad gibt, muss das eben zwingend bei der Erstbegutachtung der Häuslichkeit stattfinden. Ansonsten gibt es mittlerweile eben auch das strukturierte Telefoninterview oder eben auch die Videobegutachtung, also mittels standardisiertem, zertifizierten Videosystem. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, nicht per WhatsApp,
auch schon nicht
mit Teams und so weiter, können die eben dann die Begutachtung durchführen. Das heißt, es findet eine In-Augscheinnahme statt. Wenn man schon einen Pflegegrad hat, also mindestens Pflegegrad 2 oder eben...
Oder mehr.
Also, oder mehr.
Genau.
Dann kann das Ganze eben auch per digitale Medien stattfinden oder eben auch dieser Sonderfall, wenn die Sache klar ist, nach Aktenlage.
Nach Aktenlage habe ich zunehmend öfter in letzter Zeit gehabt. Also anfangs stand ich auf irgendeiner schwarzen Liste. Wenn Dünner unterschrieben hat, irgendwas ausgefüllt hat, wurde da extrem geprüft. Jetzt mittlerweile trauen sie mir dann doch irgendwie Fachexpertise zu. Und wenn ich für meine Kunden diesen Online-Fragebogen ausfülle, mit entsprechenden medizinischen Unterlagen dann hochlade, passiert es doch sehr oft bei Höherstufungsanträgen, dass per Aktenlage dann zum nächst höheren Pflegegrad dann eingestuft wird. Finde ich gut.
Ja, also das heißt, es kommt dann keiner mehr. Ja? Also es wird, man stellt den Antrag, wenn man, wie gesagt, schon einen Pflegegrad hat, man stellt einen Antrag und bei Kindern und Jugendlichen gilt das nicht. Also da muss auch jemand kommen, aber ansonsten, wenn man einen Pflegegrad hat, dann kann es passieren, dass man den Höherstufung beantragt, reicht die ganzen Unterlagen da online ein. Also auch in dem, wenn man jetzt diesen Online-Fragebogen zum Beispiel macht oder auch wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, kann man Unterlagen mitschicken. Dann wird nach Aktenlage entschieden, dann kommt gar keiner mehr vorbei.
Ja, also das ist von Vorteil. Und dann gibt es noch Unterschiede. Du hattest ja gesagt, wenn in der Häuslichkeit, also es gibt ja häusliche Pflege als auch vollstationäre Pflege, da gibt es nämlich Fristen, die auch kassenseits eingehalten werden müssen. Sprich ab Antragstellung, wenn kein Unterbrechungstatbestand ist, da kommen wir noch hinzu.
Ein schönes Wort.
Genau. Muss innerhalb von 20 Arbeitstagen der Termin sozusagen feststehen und innerhalb von 25 Arbeitstagen muss das Gutachten schon beschieden werden. Weil wenn nicht, muss die Kasse pro angefangene Woche 70 € Strafzahlung leisten.
Haben wir eine schöne Folge zu, unabhängige Pflegegutachter, hört sie euch an, da geht es nur um dieses Thema. Das heißt, es bestehen Fristen und du hast gerade dieses wunderbare Wort gesagt, Unterbrechungstatbestände. Das hört sich an wie jetzt hier
Tatbestand.
Der Tatbestand ist erfüllt. Da geht es eben darum, es kann ja auch sein, dass man, wenn man hat einen Antrag gestellt, dann läuft das Verfahren und dann kommt man ins Krankenhaus. Genau. Oder man kriegt dann, und das möchten wir explizit darauf hinweisen, dass die Terminankündigung schriftlich zu erfolgen hat. Nicht selten kriegen wir es mit, wenn die Versicherten einfach angerufen werden. Ja, guten Tag, hier ist der Gutachter, Gutachterin, ich möchte gerne morgen vorbeikommen. Das ist nicht korrekt so. Es muss schriftlich angekündigt werden. So geben es zumindest die Richtlinien vor. Und wenn ich dann aber sage, ja, bin jetzt hier beim Arzt oder ich muss den Termin verschieben oder ich bin selber krank geworden und muss den Termin verschieben, dann sind das Unterbrechungstatbestände.
Wenn du es schriftlich bekommen hast.
Wenn du es schriftlich bekommen hast. Und
nicht zum Termin kannst. Also das zählt es nicht.
Also es ist MD, ganz wichtig.
Genau, weil das ist echt die Praxis.
Ja.
Die kriegen dann, passiert uns ja auch in der Beratung, Termin wurde abgesagt, also hat man eine Lücke, dann will man die Lücke sozusagen füllen und ruft spontan an und geht dann vielleicht sogar am gleichen Tag vorbei. Das geht nicht, das muss schriftlich geschickt werden, damit ich dann auch, weil es heißt ja auch immer, mindestens eine Pflegeperson oder irgendjemand bei der Gutachtung anwesend haben. Ich muss das ja organisieren.
Genau.
Die andere Person muss ja auch können. Deswegen müsst ihr das schriftlich bekommen.
Explizit darauf hingewiesen. Dann greifen eben diese Unterbrechungstatbestände, wenn man eben dann einen Termin selbst verschuldet, das ist ganz wichtig, selbst verschuldet. Also nicht, wenn jetzt der medizinische Dienst anruft und sagt, Gutachterin kommt morgen doch nicht, ist krank geworden, ist das kein Unterbrechungstatbestand, sondern ich habe es verursacht. Aber auch Krankenhausaufenthalte, wo ich dann, weiß ich was, toi toi toi, einen Akutfall habe, es nicht beeinflussen kann, zählt dazu. Dann ruht das Verfahren. Ruht.
Nicht ganz ausgesetzt. Wichtig.
Ruht.
Früher wurde das verschieden ausgelegt.
Mhm. Hat man jetzt klargestellt.
Genau, da gab es eine Terminunterbrechung und danach wurde nicht gezählt. Wenn ihr ins Krankenhaus kommt, bitte ruft die Kasse, Krankenkasse, Pflegekasse an. Die Kassen bekommen sehr spät die Krankenhausentlastdaten. Ruft da an und sagt, ich bin jetzt aus dem Krankenhaus raus und kann jetzt wieder begutachtet werden. Weil dann wird dieses Ruhende wieder fortgeführt.
Ja, also meinetwegen, ich habe einen Antrag gestellt, 10 Tage lang sind vergangen. Dann muss ich warum auch immer ins Krankenhaus, sag den Termin ab. Dann ruht diese Frist. Dann komme ich nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus, sagt der Kasse Bescheid und dann fängt die Frist wieder an zu laufen. Dann haben die quasi noch 10 Tage Zeit, mir einen Termin zur Verfügung zu stellen. Dann sind 20 Tage erfüllt. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich und so weiter. Guckt euch die Folge an, unabhängige Pflegegutachter. Das ist mit dieser Unterbrechung gemeint.
Ja. Dann gibt es andere Fristen, einmal die 1-Wochen-Frist und einmal die 2-Wochen-Frist. Und zwar, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus bin und meine Nachversorgung zu Hause nicht mehr funktioniert und ich in eine vollstationäre Versorgung kommen müsste, gibt es die sogenannte Eilbegutachtung, was innerhalb von 1 Woche zu 99% per Aktenlage entschieden wird, damit bei Pflegeeinrichtungen nehmen keinen auf, wenn kein Pflegegrad besteht, damit man sozusagen einen schnellen Pflegegrad bekommt, um die Versorgung sicherzustellen.
Und dann haben wir eben diese 2-Wochen-Frist, das ist, wenn ich jetzt jemanden dann, also ich gehe wieder in die Häuslichkeit, aber meine Angehörigen, die sich dann um mich kümmern, die müssen dann zum Beispiel sich von der Arbeit freistellen und Sachen organisieren und so weiter. Oder ich gehe ins Hospiz, Hospizpflege war auch, zählt zwar auch unter stationär, aber in einer bestimmten Konstellation ist mir letztens untergekommen, waren es auch 2 Wochen. Jedenfalls, wenn es um die Weiterversorgung geht, und es geht um die Sicherstellung der Weiterversorgung in der Häuslichkeit. Also wenn auch Familienpflegezeit zum Beispiel, so nennt sich das, durch Angehörige in Anspruch genommen wird. Das heißt, sie lassen sich von der Arbeit freistellen, um dann eben erstmal zu Hause arbeiten zu können, muss man ja so sagen.
Genau.
Dann muss eben auch innerhalb von 2 Wochen entschieden werden. Meistens ist es so, das geht dann nach Aktenlage. Und wenn derjenige dann wieder in der Häuslichkeit ist, kommen die dann irgendwann vorbei und gucken sich das nochmal an und da stellen dann ein richtiges Gutachten.
Na, da heißt es immer so 4 bis 6 Wochen, bis sich die Person an die neue oder an die Umgebung sozusagen gewöhnt hat und dann kommt die Echtbegutachtung, die persönliche Vorortbegutachtung. Auch zurzeit verschieden händelbar. Also da gibt es auch Fachkräftemangel, wo es dann entsprechend nicht funktioniert. Wo es keine Frist gibt, ist, wenn es schon ein Pflegegrad 2 besteht, ich in einer vollstationären Versorgung bin und ein Höherstufungsantrag gestellt wird. Vielleicht auch, warum gibt es die nicht? Da sagt der Gesetzgeber, da ist die Pflege sichergestellt, es gibt schon eine Versorgung und bei einer Nachbegutachtung kann man ja das Ganze dann entsprechend auch nachzahlen. Aber die Versorgung ist erstmal sichergestellt. Also das zum Hintergrund.
Genau. Das wäre quasi der erste Teil, die ersten Schritte auf dem Weg zum Pflegegrad. Man hat also die Antragstellung, man hat diese Vorarbeit, dass man einen Fragebogen kriegt. Man bereitet sich auf die Begutachtung vor, indem man sich alles zusammensucht. Wir haben Fristen, die eingehalten werden müssen, eben in diesem Antragsverfahren von seitens des also der Kasse, des Leistungs, des Kostenträgers, so heißt es, Kostenträgers. Und wenn man eben selber diese Fristen unterbricht, weil man eben die Begutachtung nicht wahrnehmen kann, also selbst verschuldet, dann ruhen diese Fristen und werden wieder aufgenommen, wenn man eben wieder dann in der Häuslichkeit quasi zur Verfügung steht. Bis zu diesem Punkt haben wir den ersten Teil der Begutachtungsrichtlinie quasi in Kurzversion zusammengefasst. Ein Verfahren, was in der nächsten Folge an dem Punkt weitergeht, nennt sich sogenannte gutachterliche Befunderhebung. Da werden wir euch erklären, was macht denn der Gutachter, die Gutachterin überhaupt, wenn die ihren Kopf senken und vor einem sitzen und die ganze Zeit in den Laptop einhämmern? Was tun die da eigentlich und warum tun die das überhaupt?
Vielleicht noch eine Sache. Wenn ich einen Antrag stelle, habe ich auch eine sogenannte Mitwirkungspflicht. Also sprich, wenn ihr einen Antrag auf MD-Begutachtung stellt und später dann die Tür nicht aufmacht, das funktioniert dann nicht. Bei Antragstellung muss man dann auch entsprechend mitwirken und das alles, was wir aufgezählt haben, das Geforderte dann auch einreichen.
Ja, ansonsten kann die Kasse sagen, Pech gehabt.
Genau, fehlende Mitwirkung, kriegst du nichts. Genau.
Genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund, bleibt munter, sarkastisch.
Genau. Tschüss und Kuss, euer Fidibus.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.